Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über die Netflix-Serie Ripley. Eigentlich eine ehemalige Showtime-Serie, aber Netflix hat sie übernommen und diese startete am 4. April auf Netflix weltweit. 8 Folgen gab es. Wir werden alle 8 Episoden besprechen, vielleicht mit einem kleinen Spoiler-Teil, also bleibt dran, falls ihr noch nicht reingeschaut habt. Ich habe im Abstandsstudio die liebe Nadja mit dabei. Moin, Nadja.
Hi.
Hey, wir beide reden ja relativ selten, finde ich, über Serien. Ich glaube, wir hatten Weihnachten vielleicht mal kurz gesprochen. Ich habe ja immer das Gefühl, du bist bei uns, bei Serienjunkies, auch so ein bisschen fast die Buchexpertin. Darf ich dich denn fragen, ob du den Roman Talented Mr. Ripley von Patricia Highsmith gelesen hast oder irgendwie andere Dinge von ihr?
Ja, das stimmt wahrscheinlich wirklich. Ich lese sehr viel, aber ich muss zugeben, das habe ich nicht gelesen.
Oh no.
Ich glaube, ich lese ein bisschen mehr Gegenwartsliteratur.
Genau, ich glaube, Highsmith ist ja auch bekannt. Ich glaube, sie hat ja auch sehr viele Krimis geschrieben. Ne? Man könnte ja auch sagen, ja, dass eigentlich vielleicht Ripley auch ein Krimi ist, mehr oder weniger. Aber da kommen wir gleich zu. Du kennst aber bestimmt auch den Film, oder? Mit Jude Law und Matt Damon und Co.
Genau, den habe ich damals gesehen. Der ist 1999 ja schon erschienen und war damals der heiße Scheiß, glaube ich, mit den ganzen coolen, jungen, aufstrebenden Stars. Gwyneth Paltrow, Jude Law und vor allem Matt Damon natürlich in der Titelrolle. Ansonsten haben wir auch gerade noch mal gesehen, ne? Kate Blanchett ist ja sogar dabei, Philip Seymour Hoffman. Also es ist wirklich absolut starbesetzt und ich glaube, damals musste man den gesehen haben. Aber seitdem hatte ich ihn tatsächlich nicht noch mal geschaut und ich glaube, er war auch eher so ein bisschen langweilig am Ende, ne?
Ja, ich finde, das sind so die goldenen Zeiten von Myra Max gewesen. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe noch das Myra Max-Logo vorweg, was ja auch auf jeden Fall in Ungnade gefallen ist. Aber du hast schon recht, ich mochte den damals auch nicht so gern. Ich habe den, glaube ich, sogar im Kino gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Ich kenne aber auch den alten Alain Delon. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, nur die Sonne war Zeuge. Der ist sehr cool, finde ich. Also ich mag den wahnsinnig gern, auch aus den 60ern. Denn Nadja, wir gehen auch in die 60er, und zwar in Schwarz-Weiß-60er und folgen also dem talentierten Mr. Ripley, beziehungsweise Tom Ripley, gespielt von Andrew Scott. So ganz grob, worum geht es eigentlich da? Wer ist Ripley? Ich dachte ja zuerst, es geht um Alan Ripley von Aliens, als die Serie bestellt wurde. Und dachte so, yay, das ist irgendwie so Ripley, an die ich immer denke.
Dann wären wir nicht im Podcast zusammen, glaube ich.
Das ist so die Vorgeschichte von Alan Ripley, so yay. Aber nein, wir sind natürlich bei Tom Ripley. Worum geht's denn so ganz grob? Wer ist der und was macht der so?
Genau, er ist so ein kleiner, unfreiwillig vielleicht zum Gauner gewordener Überlebenskünstler, der in New York irgendwie so ein paar kleine Scams macht, so Scheckbetrug und Unterschriften fälscht, um so über die Runden zu kommen. Und dann wird er von einem Privatdetektiv aufgesucht, der fälschlicherweise glaubt, dass er ein guter Freund ist von Dickie Greenleaf. Das ist der Erbe eines Werftunternehmers, sehr wohlhabende Familie. Und diese Dickie hat sich nach Italien abgesetzt, um dort das Leben zu genießen. Und sein Vater will, dass er zurückkommt und denkt, dass Tom ihn zurückholen kann. Gibt ihm Geld und schickt ihn nach Italien. Und damit geht's eigentlich los. Und Tom schafft es dann mit seiner talentierten Art, sich in Dickies Leben so ein bisschen einzuschleichen und wird da immer mehr von diesem Dickie besessen.
Genau, und die Hauptrolle spielt Andrew Scott, ne? Kennen wir natürlich, sage ich mal, weltbekannt natürlich geworden, auch durch Fleabag, ne? Als Hot Priest. Ja. Vorher vielleicht auch hier Moriarty, glaube ich, bei Sherlock. Da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen. Bist du ein großer Andrew Scott-Fan? Ich glaube, da gibt es ja wahnsinnige Fan-Communities auch zu ihm.
Also so wahnsinnig Fan bin ich nicht. Ich finde ihn gut. Also ich denke, er hat auf jeden Fall viel Talent. Aber nee, also so anhimmeln tue ich ihn nicht.
anfangs denke ich immer, ich muss so ein bisschen lachen, wenn ich ihn sehe. Ich weiß auch nicht, ich packe den irgendwie immer in diesen Comedy-Bereich. Aber ich glaube, wir können vorweg schon sagen, dass er diese 8 Folgen, 8 Stunden sehr gut trägt. Ja. Und nachher auch wirklich auch den Bösen sozusagen sehr, sehr gut spielt. Sehr unheimlich, sehr, sehr furchteinflößend, was wir auch bei Sherlock schon gesehen haben. Findest du denn, dass die 8 Stunden, also dass der Stoff, der ja relativ simpel ist, genau wie du sagst, also er schleimt sich da irgendwie so ein und dann kommt es natürlich auch zu größeren Events, sage ich mal. Aber vorweg, findest du, dass der Stoff zeitlos ist, dass wir heutzutage in 2024 8 Stunden brauchen?
Ich brauche sowas manchmal, ja. Also, das war für mich so eine Serie, da muss man sich Zeit nehmen. Da habe ich mir auch gern Zeit genommen. Das muss man ja auch so ein bisschen genießen, ne? Also die ganze Ästhetik und die Bilder auch aufzunehmen und die Symbolik so ein bisschen dahinter. Und da muss man hinschauen, auch allein um die Untertitel lesen zu können und alles zu verstehen. Und das kann man nicht beim Bügeln machen. Da muss man wirklich sitzen und schauen und sich so ein bisschen, ja, da so rein begeben. Und das habe ich gern getan.
Du sagtest ja schon, die Ästhetik, die komplette Serie, obwohl sie in den 60ern spielt, was ja irgendwie auch sehr bunt wirkt einfach für uns, ist komplett in Schwarz-Weiß. War das einfach für dich, da reinzukommen? Oder dachtest du so, ich hätte jetzt schon gern die Roaring Sixties gesehen?
Ja, da war ich auch sehr gespannt, wie das wirkt. Und ich glaube, am Anfang war es total ungewohnt. Auch so ein bisschen, erst dachte ich so, ja, ein bisschen gewollt, diese Noir-Stil. Gut, wenn man irgendwas Besonderes machen will, dann macht man was Schwarz-Weißes. Aber ich glaube, spätestens als er dann Ende der ersten Folge dann wirklich in Italien angekommen ist, da habe ich mich dran gewöhnt und habe dann eben auch die Vorteile gesehen, die diese Ästhetik bietet, dass diese Kontraste und die Bildsymbolik da natürlich einfach viel, viel besser wirken, als wenn alles bunt ist. Und das war auch für mich ein großer Kontrast zu diesen typischen, wie du sagst, bunten 60s und Dolce Vita und so, wie ja auch der Film eigentlich ein bisschen gestaltet ist. Also ich habe nochmal so ein bisschen reingeschaut in den Film. Es ist ja komplett anders. Da sind viele Menschen, Leute am Strand, es ist heiß, bunt. Ja, knallige Badehosen und so. Und das ist halt da einfach überhaupt kein Thema. Also ich glaube, man kann sich viel besser konzentrieren auf alles, was Mimik, Gestik und so angeht. Und nicht dieses Drumherum, tolle Italien-Szenen und so. Ne? Also für mich hat das insofern sehr schnell überraschend gut funktioniert mit dem Schwarz-Weiß.
Du sagtest ja gerade die Kontraste, ne? Ich fand auch, ich musste immer so auf die Böden starren und auf, also, ne, die Maserung in den Böden und die Maserung in den Wänden, weil ich dachte mir, oh Gott, wie krass kommen die bitte raus? Es ist fast ein Kunstwerk. Jede Szene ist irgendwie ein Kunstwerk. Und wir sehen ja auch die Charaktere, vor allem ihn, unseren Mr. Tom, auch stundenlang über Treppen laufen, hoch und runter und Treppe links und rechts. Und klar, ich meine jetzt irgendwie da italienische Orte so am Strand, wenn die so in den Felsen gekloppt sind, da sind natürlich auch viele Treppen. Aber ich dachte mir auch so, Nadja, sehen Treppen in Schwarz-Weiß einfach so viel geiler aus wegen des Lichts? Weil du immer diese Schwarz-Weiß-Abwechslung hast in Treppen sowieso.
Ja, finde ich auch. Also das Licht einfach so viel ausmacht, hatte ich jetzt zufällig auch vor kurzem, war ich im Pergamon Panorama in Berlin. Und da greift man auch ein bisschen zu dieser Ästhetik. Da werden alte griechische Skulpturen mit verschiedenem Licht angestrahlt. Also es wechselt immer. Mal ist es bisschen rötlich, mal ist es bläulich. Und dahinter steht die Idee, dass früher Skulpturen einfach draußen vor Tempeln oder so aufgebaut wurden. Und je nach Licht, nach Tageszeit, nach Jahreszeit, die natürlich auch ganz anders wirkten. Auch Falten wirken dann ganz anders. Wenn das Licht von hinten kommt, kommt es von vorne. Und das fand ich auch schon super spannend und ich habe das so ein bisschen da wiedererkannt, also dass man Dinge ganz anders wahrnimmt, wenn das Licht sich ändert. Außerdem spannen sie ja damit auch einen sehr guten Bogen zu dieser Caravaggio-Geschichte, der ja auch als Maler der Hell-Dunkel-Kontraste galt und immer wieder herangezogen wird und als so ein bisschen Vorbild vielleicht wirken sollte für Ripley und das passt dann ganz gut. zusammen.
Genau, du sagtest ja gerade auch Statuen, ne, Büsten, die sehen wir ja auch immer sehr prominent. Also ich habe das Gefühl, dass fast oft so Szenen eingeführt werden, indem wir irgendwie eher so eine Totale sehen von der Büste und dann so Schnitt, nah, Schnitt, nah, Schnitt, nah. Und ich finde, das hatte auch so was ganz Gruseliges an sich. Einfach diese natürlich irgendwie toten Büsten, oft finde ich auch so mit so offenen Mündern, die dann trotzdem irgendwie so das Geschehen beobachten als stiller Beobachter.
Genau, für mich war das auch so ein wichtiger Faktor, dass er ja irgendwie sich doch immer so ein bisschen beobachtet zu fühlen scheint und so diese gewisse Paranoia, die aufgrund seiner Taten ja dann immer so ihn verfolgt, ne? Und
total.
Die haben die total gut dargestellt, ja. Auch dieses Treppenhaus, als er dann später noch in Rom ist, dieses Treppenhaus mit der Katze und dem Fahrstuhl und so, das wird ja auch immer wieder ganz anders nochmal neu ausgezeigt. Also ja, echt Wahnsinns Kameraführung und Bildausschnitte.
Ja, ich finde es so interessant. Man hätte, glaube ich, auch fast jede Szene so einen Screenshot machen können und sich den irgendwo hinhängen können, ne? Also das fand ich schon erstaunlich, denn mir ging es ähnlich wie dir. Ich war anfangs auch so ein bisschen verwirrt. Ach, warum muss das jetzt der Schwarz-Weiß sein? Das ist irgendwie auch so ein bisschen fancy-pansy, ne? So Arthouse oben drauf gestülpt auf so eine relativ, sag ich mal, simple Geschichte. Aber nachher war ich auch so in einem Sog, dass ich da wirklich nicht wegschauen konnte. Wir hatten Andrew Scott schon als Hauptdarsteller erwähnt. Ich würde gerne noch auf die anderen DarstellerInnen eingehen. Und zwar Dakota Fanning als Marge und Johnny Flynn als der besagte Dickie. Also Dickie hat natürlich eine Freundin, auch mit so einer bisschen, man weiß nicht so genau, was so zwischen denen abgeht, da in Italien. Ich mag Dakota Fanning sehr gern. Ich kann schon vorweg sagen, ich finde, sie bekommt zu wenig zu tun. Und ich finde, Johnny Flynn ist ein bisschen dünn.
Ja,
also dünn im Sinne von ein bisschen, finde ich, kommt nicht gegen Andrew Scott an, sag ich mal so.
Ja, also vielleicht hat Jude Law das doch so ein bisschen besser verkörpert, was Dickie jetzt so ausmachen soll. Dieses Weltmännische und beliebt, ne, bei allen beliebt und so.
Ich fand, Dickie war so dröge. Also ja, ich finde, er wirkte gar nicht so beliebt irgendwie.
Ja, halt durch jetzt den Freund, durch Freddy oder so, ne? Also man merkt schon, dass alle ihn kennen und Dickie hier und so. Aber der Cast ist ja auch einfach sehr klein. Also es gab nicht viele Möglichkeiten, so Freunde zu zeigen vielleicht. Das war jetzt im Film zum Beispiel auch ein bisschen anders. Aber ja, ich mag Johnny Flynn eigentlich schon. Ich hatte ihn letztes Jahr in dieser irischen Serie gesehen, The Lovers.
Oh.
Aber ja, er ist jetzt auch nicht so der tragende Star, vielleicht einfach als Person. Das kann schon sein. Also vielleicht hätte man da doch jemanden finden können, der das irgendwie noch ein bisschen mehr hätte verkörpern können. So dieser geile Typ, der irgendwie Ripley so ein bisschen inspiriert zu all seinen Taten.
Genau, denn es ist ja auch wichtig eigentlich, wie wir Dickie finden, denn da passiert ja auch noch was sehr, sehr Großes, was wir jetzt gleich im Spoiler-Teil besprechen werden. Bevor wir da reinkommen, Nadja, ganz kurz deine Meinung, Ripley. Soll man es gucken? Wem könnte es gefallen?
Also von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung, aber man muss sich schon darauf einstellen, dass man sehr reingezogen werden muss, um mitzukommen. Also man kann es nicht nebenbei schauen, man muss Lust haben auf so ein bisschen dieses Künstlerische und auf sehr viel Italienisch.
Du sagtest genau, Untertitel, ne? Habe ich das eigentlich richtig mitbekommen, dass am Anfang die Untertitel für die Zuschauer so ein bisschen schlecht zu verstehen waren und je besser er dann Italienisch kann, die dann auch besser werden, die Untertitel?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe im Laufe dieser Serie mindestens genauso gut Italienisch gelernt wie Ripley. Deswegen kann ich es nicht so ganz genau sagen, aber ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
Genau, ich fand auch toll nachher, wenn er Zeitung liest, ne, sehen wir auch so, wie die Überschriften dann so einfach in in Englisch so rüber dribbeln. Also das war wirklich toll. Aber ich würde dir absolut beipflichten. Also ich glaube, viele werden die Serie sehr, sehr mögen oder hassen. Und ich glaube, dazwischen gibt's wenig.
Ja, ich denke, für viele ist das einfach langweilig. Also ja, das ist eben nicht Alien oder so. Genau, man muss sich auf sowas einlassen wollen.
Kommen wir doch in den Spoiler-Teil. Was heißt Spoiler auf Italienisch?
Spoiler!
Okay, los geht's. Und zwar, wir sind ja immer drum rumgeschifft, aber ich glaube schon in Folge 3 wird Dickie getötet von ihm, ermordet. Ja. Und zwar in der großen Bootsszene. Und das war so ein bisschen das, was ich andeutete. Ich habe das Gefühl, wenn ich Dickie ein bisschen mehr gemocht hätte oder ein bisschen mehr Zuneigung oder ihn einfach interessanter gefunden hätte, hätte die Szene noch mehr eingeschlagen bei mir, als sie sowieso schon hat. Wie ging's dir?
Ja, also ich dachte so, Mann, Dickie, ey, warum schlägst du vor, ein Boot zu mieten? Also, selbst schuld. Und das war ja auch so ein bisschen zwiespältig, weil das auch so alles dann noch so schief ging, ne? Also die Szene, wie Ripley dann selber aus dem Boot gespült wird und das dann da mit Dickies Leiche einfach immer wieder im Kreis fährt. Und ja, es war ja nicht mal unfreiwillig komisch, es sollte ja, glaube ich, komisch sein. Also das war so ein bisschen heftig, einfach dieser brutale Mord und dann aber wieder diese bisschen merkwürdige Komik, die das Ganze ja auch so ein bisschen banalisiert vielleicht. Ich habe immer gedacht, vielleicht ist es doch nur Traum. Das war ja auch manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, ob er ja Dinge sich nur so vorstellt oder ob die jetzt tatsächlich passieren. Und ich dachte am Anfang der Bootsszene, dass es ein Traum ist, dass er ihn jetzt so brutal, weil ich das vom Film nicht mehr in Erinnerung hatte, dass er ihn wirklich dann da umbringt.
Ja, ich versuche mich immer zu erinnern, ob er jetzt, weil ich fand auch, es war extrem brutal, also so dieses Bump und so die Geräusche einfach generell. Ist auch ein 16er, können wir auch vorweg sagen, also ich finde auch zu Recht ein 16er. Ja. Ich kriege das leider auch nicht mehr zusammen, ob in dem Film mit Matt Damon, in dem Film mit Alain Delon oder vielleicht auch im Buch es ganz anders ist. Hier, finde ich, wirkt es so, als ob er ihn wirklich richtig, richtig hart umbringen will, also ob das hart geplant ist, sein Mord. Und auch wenn Dickie dann nochmal so irgendwie seine Hand bewegt oder so, er einfach nochmal draufhaut. Also dass da überhaupt keine Remorse oder irgendwas stattfinden. Und ich glaube, in dem Film war es so, dass er eigentlich ihn dann vielleicht nicht mehr umbringen will, aber dann Jude Law ihn sozusagen, also Dickie ihn angreift und er sich dann fast selbst verteidigen muss und ihn dann tötet.
Ja, genau. Das hatte ich mir jetzt auch nochmal nachher angeschaut. Und das ist wirklich so, Dickie greift ihn an. Und Ripley wehrt sich im Film einfach erstmal nur mit dem Ruder. Und dann gerät das so ein bisschen außer Kontrolle und dann bringt er ihn um, ja.
Und das finde ich ja schon einen großen Unterschied auch in der, sag ich mal, Sympathieskala gegenüber Ripley. Also,
ja.
Ne? Weil ich fand auch hier schon, also dass Andrew Scotts Ripley ist schon, also ist einfach ein Monster. Also einfach wirklich, ich habe wirklich große, große Angst vor ihm. Und ich habe das Gefühl, dass man bei Matt Damon noch so ein bisschen den jungen Schönling irgendwie noch ein bisschen sympathischer darstellen wollte.
Ja, der war auch mehr so der kleine Nerd, ne, mit seiner Brille und so ein bisschen unbeholfen. Und Ripley ist zwar sozial jetzt auch nicht gerade so die absolute Granate, aber der hat irgendwie noch ein bisschen mehr Eloquenz vielleicht und kann sich ein bisschen charmanter geben.
Stimmt, ist auch älter, ne? Wie du schon sagtest.
Der ist viel älter, ja, genau. Alle, glaube ich, ein bisschen älter.
Aber wahnsinnig spannend. Also du sagtest schon, wenn das Boot da so rumfährt. Ich fand es komischerweise gar nicht so komisch. Ich fand es einfach nur wirklich, ich hatte richtig Angst. Also ich finde es doch immer ganz interessant, dass ich immer dann auch Angst habe um Ripley, dass er irgendwie aufgedeckt wird oder nicht. Also das finde ich immer so spannend. Ne? Man fiebert dann trotzdem mit ihm mit. Und ich dachte immer so, Gott, komm wieder mit ins Boot und so und fahr weg. Und ich hoffe, alles klappt.
Ja. Und auch so die Frage, was macht er denn jetzt, um das jetzt irgendwie zu kaschieren? Und wie geht's jetzt weiter? Was hat er jetzt für eine Idee? Wie will er das jetzt irgendwie retten? Das ist schon echt faszinierend, wie man dann mitfiebert, das stimmt. Da habe ich mich dann auch immer wieder bei ertappt und hallo, er ist ein Mörder.
Genau. Und das sehen wir jetzt ja auch dann relativ schnell auch gleich in seinem zweiten Mord, denn
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Er bringt dann Freddy um, und zwar in seiner schönen, sehr, sehr schönen Wohnung, die du auch schon erwähnt hattest, da in Rom. Mhm. Ich finde auch, alles knarrt immer so schön da in den Wohnungen, weißt du? Also man spürt richtig den Boden, der knarrt, und die Schuhe, die da drauf gehen. Freddy mit dem Aschenbecher fand ich auch äußerst brutal. Also ich musste fast ein bisschen weggucken.
Ja.
Wie ging es dir da? Fandest du es eine spannende Szene, die ganze Freddy-Storyline? Mir ging es fast einen Tick zu schnell. Ich weiß nicht, ich war da irgendwie so ein bisschen, die Notwendigkeit, ihn jetzt wirklich so direkt umzubringen, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da auch ein bisschen unaufmerksam war, bei mir ging das alles irgendwie schnell.
Ja, also mich hat die ganze Zeit ein bisschen gestört, dass mir nicht klar war, wie Freddy an diese Adresse kam.
Ah, Wird es nachher aufgeklärt?
Eigentlich nicht. Es wird dann nur, der Zettel wird ja gefunden im Hotelzimmer. Als er sich die Adresse aufgeschrieben hat, dann wird der Zettel gefunden und so kommt die Polizei, glaube ich, an die Adresse. Aber wie er an die Adresse kam, ist mir total unklar. Also, ja, und dass auch diese Vermieterin jeden hochlässt. Das dachte ich auch, kann man da nicht mal drüber sprechen.
Ich dachte aber auch, wie nervig, Nadja, stell mal vor, du, jedes Mal, wenn du das Haus verlässt, sitzt da jemand und schaut, wo du hingehst und was du machst und wen du mitbringst und so, das ist ja super nervig.
Ja, sie war ja eigentlich sogar ganz nett und ja, also irgendwie hatten die ja auch so ein bisschen Wellenlänge. Hm. Er hat sie um den Finger gewickelt und ich denke, er hätte das schon hingekriegt, dass sie wirklich ihn ungestört da sein Ding machen lässt. Das hätte er schon geschafft, ne, aber... Ja, also gut, dass die Polizei jetzt hochkommen muss, ist ja klar, aber jemanden wie Freddy. Und ja, also genau, das, ich denke, er hat dann auch ziemlich schnell gesehen, dass Freddy ihn durchschaut. Und je länger er wartet, dass Freddy dann vielleicht ihn auflaufen lässt. Und deswegen, also für mich ging es eigentlich gar nicht so sehr schnell. Ich denke, er hatte keine andere Wahl. Also mich hat der Mord nicht sehr überrascht. Mhm. Und das mit dem Aschenbecher, das war ja auch schon sehr plakativ. Mhm. Vorher zu sehen. Und genau, aber das ist natürlich ein sehr undankbarer Tod. Das tat mir auch sehr leid, ja.
Ist dir aufgefallen, dass Freddy von einer Non-Binary-Person gespielt wurde? Elliot Summer. Ich habe auch gerade geschaut, der Vater ist Sting. Also, wusste ich nicht.
Ja,
fandest
das
du,
hatte ich auch gegoogelt, ja.
Genau, ist es dir sozusagen aufgefallen? Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Denn ich war nachher manchmal so ein bisschen verwirrt.
Ja, also mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, auch schon als sie sich das erste Mal getroffen haben in Neapel. Ja, also ich dachte, das ist jetzt einfach so ein bisschen der moderne Twist. Mhm. Und hat jetzt ja auch einfach für die Story nichts verändert.
Groß. Gar nichts, nee. Ja. Ich fand aber auch Freddy, also ich hätte mir fast jemand noch Dominanteres gewünscht im Schauspiel, glaube ich.
Genau, ja, das stimmt. Also so war es ein bisschen, also... Ja, dass Ripley, dass man ihm abnimmt, dass er wirklich Angst hat, ne? Und dann aus Angst handelt und ihn vielleicht nochmal deshalb umbringt, meinst du so?
Mhm, genau.
Ja. Ja, das stimmt schon, ja.
Aber dann sehen wir natürlich auch den Inspektor, den du ja auch schon erwähnt hast, Inspektor Ravini. Ich habe nochmal geschaut, hier gespielt von Maurizio Lombardi. Ja. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Denn dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden fand ich unheimlich amüsant zuzuschauen.
Ja.
Ich hatte auch gelesen, beziehungsweise ein kurzes Interview auch mit dem Autor und Regisseur hier, Steven Zillion, diesbezüglich auch gesehen, dass er bewusst wollte, dass die beiden, also Scott und Lombardi, nicht zu viel üben, sondern dass die sozusagen, also die wurden nicht getrennt jetzt am Set oder sowas, aber dass sie halt nicht zu Tode alles üben, sondern dann, wenn die Szene startet, so wie das erste Mal diese Szene spielen. Und er meinte auch, dass sie relativ oft den ersten Take genommen hätten. Und ich finde, das merkst du irgendwie. Ich finde, die haben so eine ganz, die hatten einen ganz komischen Vibe, die Szenen mit den beiden.
Ja, spannend. Also das ist ja irgendwie eine gute Taktik. Hm. Ich fand ihn auch super, also wirklich so dieser erfolgsverwöhnte Kommissar.
Mm.
Hat ja irgendwie auch so eine leichte Überheblichkeit und ja, also ich fand ihn einen sehr, sehr coolen Charakter und den Schauspieler super.
Aber denkst du nicht auch manchmal, irgendwie wäre das nicht das Erste, dass man irgendwem ein Foto zeigt und fragt, haben Sie diesen Mann gesehen oder so? Ich weiß ja nicht, irgendwie.
Also heutzutage, wo man irgendwie 5000 Fotos auf dem Handy hat, glaube ich, ist das ganz klar. Aber vielleicht war das damals wirklich nicht so.
Ich finde das ja immer so peinlich in diesen Filmen, wenn dann, weißt du, so eine Wand ist, wo dann immer die Fotos draufgeklebt werden und dann so die mit Bindfäden da so die Verbindungen sind. Aber hier dachte ich so, es wäre wirklich sinnvoll gewesen, liebe Polizei, einmal so eine Fotowand zu bauen.
Stimmt. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Also, dass er auch nicht, ja, klar. Also, aber es war ja eben auch so ein bisschen dieser Nervenkitzel an der Sache, dass er bei Marge sogar zu Hause war und sich die Fotos angeschaut hat.
Mm.
Und jetzt muss es passieren, jetzt muss er es rausfinden und er findet es nicht raus. Also das ist schon natürlich auch irgendwie witzig gewesen, fast schon. Und wie er dann ganz am Ende dann letztendlich diesen Aha-Moment hat, als das Buch erscheint.
Genau, wobei ja. Ich schon vorher ja dachte, dann ist ja dieses große, eigentlich das große Finale, das Aufeinandertreffen von irgendwie dem Kommissario und unserem Tom Ripley in Verkleidung. Ne? Er schnibbelt sich da seine Frisur zurecht, er macht es irgendwie besonders dunkel, à la, ich weiß nicht, Caravaggio. Ja. Da dachte ich aber auch so, ich weiß nicht, ich dachte ja schon, dass der Inspektor auch relativ klug sein soll und irgendwie schlau und so. Und da hätte ich mich schon ein bisschen gewundert, oder? Also ich finde, man kann, also klar, wir können Andrew Scott natürlich erkennen, aber ich denke auch, du könntest irgendwie 100 Leute auf der Straße fragen und denen beide Bilder zeigen. Und dann würden, glaube ich, schon ein großer Anteil davon sagen, die sehen sich irgendwie ähnlich.
Ja, auf jeden Fall. Also das war ein bisschen too much für mich auch. aber ich weiß nicht, es ist vielleicht auch einfach dieses typische... Ja, diese Zeit, ne? Also wo viele Handlungen auf diese Art vielleicht gelöst wurden, also so ein bisschen naiv oder so diese 50er Jahre Art Fälle zu lösen oder nicht mit KI, sondern wirklich mit echtem Perücken und Bart aufkleben. Ja, also ich habe so ein bisschen in diese Zeit verortet, wo das einfach vielleicht tatsächlich zumindest in Filmen und Büchern möglich war, so durchzukommen, aber für uns jetzt war das schon ein bisschen lustig, ja.
Würdest du denn, ich finde der Gedanke, den frage ich mich immer, wenn ich sowas sehe, und dann frage ich mich immer, wäre es einfacher, heute Tom Ripley zu sein, also mit sozusagen digitalen Möglichkeiten, mit Handy, mit Hacken, mit, ich weiß nicht, was man alles machen kann, easy irgendwie hier, ich weiß nicht, ich muss dann immer so an Maschalek denken, irgendwie von Wirecard, der jetzt irgendwie seinen Pass da aus Russland, weiß nicht, gefälscht oder sonst was hat, wäre das heute einfacher, Tom Ripley zu sein, oder war es damals einfacher, wo ich einfach ein Foto ausschneiden konnte und das über ein Passbild kleben konnte?
Also würde ich sagen, schon damals, ne? Also gerade diese Fotogeschichte, dass man, also es fängt ja so an, dass er Dicky weismachen will, dass sie sich ganz gut kannten über irgendeinen gemeinsamen Freund. Und heute würde man, weiß ich nicht, bei Insta, zeig mal, wer ist das oder wo bist du vertaggt und, ne? Also so ein bisschen nochmal gegenchecken, vielleicht kennst du den und auch schnell mal diesem Freund schreiben, hey, ich habe Ripley getroffen. Und der hätte dann vielleicht geantwortet, ja, wer?
Aber kann man das nicht alles faken, Nadja? Könntest du nicht dann einfach einen Fake-Account machen und Fake-Bilder irgendwie mit Photoshop oder jetzt sogar mit KI irgendwie draufpacken? Und wenn du einmal irgendwie im System drin bist durch einen Hack, dann checkt doch keiner mehr deine Passdaten und so.
Oder? Nee, das stimmt, aber es wäre dann einfach eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Also genau. Dieses, ich kenne deinen Kumpel, weiß ich nicht. Also da müsste er ja dann den Account vom Kumpel auch hacken. Ich glaube, das macht schon viel von diesem Charme aus, dass das alles so ein bisschen mysteriös und rätselhaft ist und dass man eben, dass es so leicht ist, zu sagen, ja, das ist der und der. Und dann glaubt man einfach, dass es so ist. Und auch die Briefe mit der Schreibmaschine und muss halt nur das richtige Siegel drauf sein und so. Und schon, ja, also das macht es ihm natürlich wirklich teilweise sehr einfach, auch in der Bank, wenn er dann das Geld abhebt. Also klar, man kann jetzt auch Identitäten klauen, aber die Story wäre, glaube ich, ganz anders, viel anonymer, weil er müsste sich, glaube ich, mit seinem Gesicht viel mehr verstecken und so. Ich weiß nicht, also... Ich bin froh, dass es damals spielt und nicht heute.
Ja, absolut, absolut. Nee, ich auch. Ich fragte mich nur sozusagen, was wäre eigentlich einfacher potenziell? Ich hätte noch so zwei, drei kleine Fragen. Also vielleicht nochmal zum Ende. Du hattest ja Marge schon erwähnt, sie veröffentlicht dann doch endlich ihr Buch. Und der Kommissario sieht dann also das Bild von Dicky obendrauf. Bis es aber doch dazu kommt, habe ich so das Gefühl, dass... Die große Vermutung, dass Dicky sich also umgebracht hat, ist natürlich, als Marge den Ring findet bei ihm. Finde ich aber auch, weiß nicht, ob ich es fast einen Tick zu weit hergeholt finde, dass wenn jemand den Ring hat, dass das sozusagen wie so ein Abschiedsgeschenk sei. Mhm. Ich hatte nachher aber auch das Gefühl, dass natürlich dann auch sehr so angedeutet wurde, ja, höchstwahrscheinlich war er gay, ne, und er erzählt es ja auch so und verliebt, ne, und auch der Brief an die Vermieterin, dass dann alle dachten so, ja, dieses typische Vorurteil, okay, wenn er gay war, hat er sich bestimmt auch umgebracht, weil er es nicht ertragen konnte, gay zu sein. Hast du das auch so gelesen?
Ja, genau, so dachte ich auch. Also ich denke, sie war dann, Ripley hat sie irgendwie ja doch so ein bisschen gekriegt, ne? Also in so seine Narrative hat sie ihm tatsächlich dann nach und nach abgenommen,
weil er ja dann auch nicht mehr sehr viel versteckt hat. Sie hat das Gefühl gehabt, sie ist bei ihm und hat so ein bisschen Einblick in sein neues Leben gehabt und dann fing sie an, ihm zu vertrauen und dann konnte er ihr ja eigentlich alles sagen. Also ich glaube, sie war froh, dass das Ganze jetzt dann auch einfach mal zu Ende war und hat das dann einfach als Erklärung so angenommen, genau wie die Eltern.
Dachtest du jemals, dass sie mit Ripley was anfängt? Also, dass da irgendwie ein Love Interest sei?
Nee, eigentlich nicht.
Denkst du, Ripley ist gay?
Ja, das oder ja, eigentlich schon. Wahrscheinlich schon. Oder so ein bisschen vielleicht auch nur besessen von Menschen in irgendeiner Form. Ich glaube, er hat wenig, also er strahlt wenig Sexuelles aus. Deswegen, also finde ich sehr schwer zu sagen. Aber allein, dass er von Dickie ja ziemlich offensichtlich besessen war, legt es halt nahe. Mhm. Aber er hat ja nie versucht, irgendwie ihm näher zu kommen oder so.
Genau, aber es gab schon so ein Gay-Vibe, ne? Und er sagt, glaube ich, Dickie sagt ja auch irgendwann, ne, ich bin nicht queer und sowas, ne? Es wird ja schon so ein bisschen thematisiert zwischen den beiden.
Ja, auch kurz bevor sie in das Boot steigen, sucht Dickie ja dieses Parfüm für Marge und Ripley ist allein am Strand und schaut diesen Jungs zu, die da irgendwelche tollen Kunststücke machen und applaudiert. Und dann sagt Dickie ja so ein bisschen abschätzig, ja, das sind die Schwulen. Und dann sagt er, naja, aber deswegen ist es doch trotzdem toll, was sie machen. Und dann guckt er ihn so vielsagend an. Ja, also da sind auf jeden Fall so ein paar Hinweise, denke ich auch.
Noch eine Frage. Man sagt ja immer, dass momentan so ein großer, eigentlich neuer Trend auch besteht, so in Filmen und Serien, dieses Eat the Rich-Thema, ne? Also, dass wir irgendwie den Reichen es mal richtig zeigen, wie es wirklich, dass es halt auch, dass man sie irgendwie bescheißen soll und dass das irgendwie okay ist und dass es irgendwie so abgefeiert wird, zuletzt ja auch mit dem Film Saltburn. Findest du hier, dass im Endeffekt auch da ein Vertreter ist von Eat the Rich und dass sozusagen das geklappt hat?
Nee. Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur jemand, der nicht so richtig weiß, wie er es selber hinkriegt. Und für ihn ist das der einfachste Weg, selber reich zu werden. Ich glaube, also da ist viel Neid dahinter, aber er will einfach nur sich selbst bereichern und nicht, also ich glaube nicht, dass da viel mehr dahinter steckt bei ihm. Denkst du das anders?
Ja, ich habe immer noch das Gefühl, ich finde, die wirken ja auch alle nicht glücklich. Also Ripley wirkt für mich ja nicht wie jemand, der dann wahnsinnig viel Freude empfinden kann oder Spaß oder sowas. Also klar, ich finde nachher, wenn er dann so in seinem Palazzo oder wie auch immer es heißt, ist da in Venedig und sein Caravaggio-Buch irgendwie blättert und alles ist so schön und toll und so. Ich glaube schon, dass er sich sehr gut fühlt dabei, ne? Keine Frage. Oder später auch, ne? Aller Caravaggio, wie du auch sagtest, da auf sein Picasso schaut. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, das hat ja auch einen negativen Touch, das Ende. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er glücklich ist damit. Vielleicht soll das auch nicht sein, also who cares?
Ja, er bleibt einfach einsam und hat immer diese Angst, aufgedeckt zu werden und kann sich so ja auch niemandem öffnen. Also, und er ist ja auch sehr abgeschieden da in seinem Palast. Also er hat ja dann noch diesen neuen, ich sag mal, Job als Kunstbetrüger noch so am Ende. Aber grundsätzlich ist er einsam und daran ändert auch das Geld nicht viel, ne? Also das wird schon deutlich. Und auch, was mich auch ein bisschen gewundert hat, dass so Ausschweifungen wirklich komplett fehlen. Also man sieht ihn immer so sein Tässchen Kaffee trinken. Ganz am Anfang ist nochmal eine Ausschweifung, dass sie diesen Kühlschrank kaufen. Das ist ja irgendwie so ein Riesenthema, dass es jetzt Eiswürfel gibt. Und das ist so, glaube ich, ihre große Dekadenz. Aber dass sie jetzt mal so, wie man schon in Italien ist, so ganz groß essen geht und vielleicht Lobster oder Kaviar sich reinpfeift oder so, sowas sieht man ja gar nicht. Man sieht sie nie essen.
Stimmt. Niemand mal einen Wein trinken, ne? Nicht aber Champagner oder irgendwie sowas.
Ja, also das ist auch immer nur so nebenbei. Das gehört eben dazu, dass man da sein Gläschen neben sich stehen hat. Aber ja, also solche Dinge, die man allgemein mit Reichsein verbindet, ne? Das fehlt, finde ich, eigentlich ganz schön, nur eben die Kunst, die dann mit Picasso und so ein bisschen gefördert wird. Aber alles andere geht um diese großen Häuser. Also dafür wird, glaube ich, viel Geld ausgegeben.
Ja, interesting. Meine letzte Frage wäre, es sei denn, du hast noch eine, brauchen wir eine zweite Staffel? Es wurde nämlich als Miniserie konzipiert und bestellt, aber natürlich wissen wir auch, wenn es jetzt durch die Decke geht, und ich glaube, die Abrufszahlen waren ganz gut. Ich glaube eher, dass so die Kritiker vielleicht, also nochmal die Preise vielleicht so um die Ecke kommen. Ich glaube nicht, dass es jetzt so der riesen Erfolg in den Reichweiten war von Netflix. Aber würdest du gerne eine zweite Staffel noch sehen?
Ja, ich würde weiterschauen.
Ach, wow.
Also es gibt ja insgesamt 5 Bände. Das heißt, da ist ja auf jeden Fall noch ganz schön viel Material, was man umsetzen könnte. Und ich würde gerne wissen, wie es weitergeht für ihn und was er sich noch so ausdenkt. Also auf jeden Fall.
Ach wow, ich habe immer das Gefühl, alle sind immer so, nee, wir brauchen keine zweite Staffel und es ist doch als Miniserie konzipiert worden und sowas. Aber du hast natürlich recht, ich weiß auch gar nicht, wie die Bücher weitergehen, ne? Und das werden vielleicht auch neue Geschichten, weil ich das Gefühl hatte, diese Geschichte mit dem Mord an Dickie auf dem Boot und so hat man schon so oft gesehen. Ich würde gerne eigentlich wissen, was jetzt in den weiteren Büchern passiert.
Ja, also ich weiß, dass er, ich glaube im nächsten oder übernächsten ist er dann in Frankreich. Also er wechselt auch immer die Orte. Und das finde ich auch schon mal allein sehr spannend, immer mal wieder was Neues zu sehen. Also diese Italien-Vibes waren ja auch einfach sehr nett und schön anzusehen, auch wenn es eben so ganz anders war, als man es gewöhnt ist. Alles viel dunkler, aber so dieses dunkle Venedig und die Gondeln, das hatte ja auch schon was. Und da hätte ich gerne nochmal ein paar neue Länder gesehen, wo auch immer er ist. Und ich finde ja, in dem Fall ist es ja auch total legitim, weiterzumachen, weil es eben die Vorlagen gibt. Und nicht wie bei Big Little Lies oder so, dass man sich dann da was aus den Fingern saugt, damit es auch ja weitergeht.
Du hast absolut recht. Nadja, dann vielen, vielen Dank für das super schöne Gespräch. Schaut Ripley, schreibt uns auch gerne, was ihr von der gesamten Staffel hieltet, wie ihr die Schwarz-Weiß-Ästhetik fandet. Schreibt uns gerne an podcast@serienjunkies.de. Und Nadja, wo kann man dir vielleicht noch auf Social Media irgendwie folgen?
Ehrlich gesagt, im Moment gar nicht. Nee, ich bin da so ein bisschen raus gerade.
Ist ja auch super schön und sehr entspannt, glaube ich. Ich bin weiter @HannaHuge bei X, jeweils Twitter, und @MediaHall bei Instagram und den ganzen anderen, die da irgendwo sind. Und dann hören wir uns auch relativ zeitnah wieder, denn wir versuchen diese Woche noch einen Podcast hinzukriegen zu Fallout. Die große Games-Adaption von Prime. Also da bleibt gerne im Kanal und haltet Ausschau, was da noch kommt. Bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.